Aber wir werden heute auch den Link schaffen zu Weihnachten. Da bin ich überzeugt, weil die ganze Bibel hat ja auch mit Weihnachten zu tun, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und Erlösung gebracht hat. Halleluja. Ich fand dieses Bild mit dem Nebel ganz toll. Das geht auch ein bisschen in das Predigtthema hinein. Der Opa von meiner Frau, der hatte auch so einen Nebel vor Augen. Der war eigentlich ein gläubiger Katholik, aber der hat das ganze Leben lang hat er sich gegen den persönlichen Glauben von Jesus ausgesprochen. Also auch wir als Familie oder so, diese Freikirchenfamilie, die waren in seinen Augen eher spezielle Leute und manchmal war er fast ein bisschen feindselig auch gegen diese Freikirchenleute. Und jetzt vor etwa 3 Wochen ist er leider verstorben. Die gute Nachricht am Ende, so in der letzten Woche hat er nochmal einen Schritt auf Jesus wirklich ganz bewusst gemacht. Und ich weiß nicht, was Jesus jetzt tut in der Ewigkeit, aber ich weiß, dass er nochmals sein Herz geöffnet hat für die Vergebung von Jesus. Wir werden sehen in der Ewigkeit. Spannend ist aber noch, er war schon so ein gläubiger Mensch. Er hat dann auch mal so einen Geistheiler aufgesucht, als er krank war. Das ist auch noch spannend. Also die Kirche hat ihm empfohlen, zu einem Geistheiler zu gehen. Finde ich ein spannender Gedanke. Das einfach noch vorneweg. Er hatte also irgendwo auch mit dieser geistlichen Welt zu tun, dieser Opa. Und wie gesagt, vor 3 Wochen ist er gestorben. Und dann ist etwas Spannendes passiert. Am Abend, das ist am Nachmittag gestorben, und am Abend war mein Schwiegervater war dann zu Hause und plötzlich um 11 Uhr jemand wollte hineinkommen. Das war ganz unheimlich ein bisschen. Er ging dann zu der Tür, hat geschaut und da war niemand draußen. Und dann ist er wieder ins Bett gegangen, mein Schwiegervater, und in der Nacht hat er einen Traum, dass eine schreckliche Gestalt vor dem Fenster steht und ins Haus hinein will. Und er ist da schweißgebadet, erwacht und das war so real für ihn. Und am nächsten Morgen hat mein Schwiegervater so einen Freund angerufen, der sich so mit der geistlichen Welt ein bisschen besser auskennt. Und dieser Freund hat dann gesagt, das ist ein typisches Phänomen. Wenn Leute sterben, die mit geistlichen Sachen zu tun hatten, wie der Opa, oder? Dann suchen dann diese Geister oder Dämonen, die dort irgendwo ein Anrecht hatten, die suchen dann einen neuen Platz. Und häufig suchen sie diesen neuen Platz dann bei Familienmitgliedern zuerst. Spannender Gedanke. In Afrika, oder ich war auch in den Philippinen, dort ist dieses Denken völlig verbreitet, auch in der Bevölkerung. Also wenn jemand stirbt, dann wird dann zuerst mal ein Schutzzauber, machst du dann über deine eigene Familie, damit die Geister und Dämonen von der verstorbenen Person nicht zu dir kommen. Also denen ist das völlig bewusst. Ich glaube, für uns tönt das ein bisschen fantastisch oder irgendwo auch, ist das wirklich so real? Oder wir tun dann solche Geschichten irgendwo ab? Wir haben beim Kurs Leben in Freiheit haben wir über diese 2 Welten auch gesprochen. Da war ein Pastor aus Adorf bei uns, aus der Viva-Kirche Adorf. Und der hat sich ein neues Auto gekauft und von Anfang an hatte dieses Auto ganz viele Probleme. Der hatte immer Probleme mit diesem Auto und er hat in 5 Monaten hatte er 5 platte Reifen gehabt. Statistisch gesehen hat man alle 7 Jahre einen platten Reifen, oder? Und er hat in 4 Monaten hat er 5 Platten gehabt an seinem Auto. Und da war so eine Frau bei ihm einmal aus dem Tibet, eine Christin, und die hatte so die war so sensibel für diese geistliche Welt, und die hat ihm dann gesagt, ja, du hast auch 4 Geister auf jedem von deinen Reifen. Hä? Oder? Und dann haben die da gebetet über diesen Maut, in Jesu Namen und diesen Geistern geboten, oder? Und seit diesem Moment hat das Auto keine Probleme mehr. Spannend, oder? Ich weiß nicht, was das mit dir macht, solche Geschichten, oder? Also ich glaube, auch wir haben so diesen Zugang zu diesem geistlichen Bereich irgendwo vielleicht ein bisschen verloren, oder wir sind so aufgeklärte Leute. Also wir kommen ja auch in der liberalen Theologie heute zum Beispiel sagt man ja auch, es gibt gar keinen Teufel. Der Teufel, der ist einfach so das Bild für das, was wir noch nicht überwunden haben, für das Böse, das wir noch nicht überwunden haben. Und das ist so ein Bild. Also der Teufel in real, in Persönlichkeit, das wird heute in vielen theologischen Strömungen auch abgestritten oder gesagt, das ist einfach bildlich zu verstehen. Ganz anders sieht das aber Paulus, wenn ich so die Bibel richtig verstehe. Er sagt dann, muss ich da mal an. Paulus sagt, Epheser 6, 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Epheser 6, 12. Also was Paulus sagt, ist eigentlich, das Unsichtbare ist total real und da gibt es Mächte und Gewalten, die meinen es nicht gut mit uns. Ja, im Unsichtbaren, so Unsichtbaren auf den Autoreifen, oder? Treiben sie ihr unheilvolles Wesen. Also Paulus, für ihn ist das ganz real. Und wir haben dann im Kurs im Leben in Freiheit, haben wir diese Bereiche mal angeschaut, wie das Weltbild von der Bibel eigentlich, wie die Bibel das Weltbild eigentlich aufzeigt. Und die Bibel, die beschreibt unsere Welt als eine Welt mit zwei Bereichen. Also heute ist ja vielmehr, ich glaube, nur was ich sehe. Aber die Bibel ist ganz klar, die beschreibt die Welt in zwei Bereichen. Ich habe das mal hier versucht aufzuzeichnen. Da gibt es so dieser natürliche Bereich, in dem wir leben, in dem wir heute uns befinden. Der natürliche Bereich, der beinhaltet alles, was wir fühlen, was wir riechen und schmecken und sehen und hören, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Und von klein auf lernen wir, uns in dieser Welt zu bewegen. Oder so die Schwerkraft, das Kind fällt mal um und merkt, da gibt es eine Schwerkraft. Oder da das Kind hört das Mami rufen und so. Man lernt sich in dieser sichtbaren Welt zu bewegen. Aber die Bibel, die beschreibt eben auch eine andere Welt. Die Bibel sagt uns, dass es noch eine andere Welt gibt, so diese sogenannte geistliche Welt, so dieser himmlische Bereich. Und das beinhaltet eigentlich alles, was wir mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können. Und die Bibel sagt auch, diese geistliche Welt, die war bereits da, als es unsere sichtbare Welt noch gar nicht gegeben hat. Also die war vorher schon da und da kam diese sichtbare Welt hinein und die wird dann auch später noch sein, oder? Und diese Welt, auf unserer Welt, dieser himmlische Bereich und dieser natürliche Bereich, der überschneidet sich. Also wir leben in diesen beiden Einflussbereichen. Wir, du und ich, unsere Welt ist eigentlich eine Überschneidung von diesen beiden Welten. Und ich glaube, wie wir von klein auf lernen, uns in diesem Bereich, im natürlichen Bereich zu bewegen, glaube ich auch, dass die Bibel uns einlädt, dass wir lernen, uns auch in der geistlichen Welt zu bewegen. Hey, dass wir lernen, welche Prinzipien herrschen denn in dieser geistlichen Welt? Wie können wir da uns irgendwo bewegen in dieser geistlichen Welt? Und ich glaube, dass es uns da gut tun würde, wenn dieser Nebel vielleicht auch ein bisschen von unseren Augen weggehen würde. Und da wollen wir jetzt heute mal einen Blick wagen, so in diese geistliche Welt. Zuerst mal die Frage, wer bewegt sich denn eigentlich in dieser geistlichen Welt? Ja, wer ist denn eigentlich dort? Ich habe das mal so aufgeschrieben, was ich gefunden habe. Oder zuerst einmal in dieser himmlischen Welt ist Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also Gott in dieser Dreieinigkeit. Dann gibt es auch der Teufel. Die Bibel beschreibt Engel und auch Dämonen. Das sind so diese Wesen, die Bibel beschreibt, die sich in dieser geistlichen Welt bewegen. Und wir wollen diese vier Wesensarten mal ganz kurz miteinander anschauen. Zuerst mal Gott, oder? Kolosser 1, 16. Durch ihn, also durch Gott, ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares. Königreich und Mächte, Herrscher und Gewalten, ja alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Also Gott ist der Erste, er ist der Schöpfer und er wird auch der Letzte sein. Er ist das Alpha und Omega, wie es die Offenbarung dann auch schreibt. Das ist mal Gott, so grundsätzlich der Schöpfer, der alles geschaffen hat. Und jetzt, was für diese Predigt noch ganz wichtig ist, ist der folgende Punkt. Jesus ist ja Gott, er ist Teil dieser Dreieinigkeit. Und kurz bevor Jesus ermordet wurde, versprach er seinen Jüngern, ich will euch nicht als Heimatlose zurücklassen, ich komme wieder zurück. Johannes 14, 18. Und weiter sagte dann, ich, und der Vater werden Wohnung nehmen in euch. Johannes 14, 23. Also diese Rückkehr von Jesus, als er auf dieser Welt war und sagt, ich werde wiederkommen, das ist nicht die Wiederkunft von Jesus, auf die wir heute noch warten. Nein, das ist die Ankunft des Heiligen Geistes, oder? Der am Pfingsten ausgegossen wurde und er sagt, Gott möchte, ich und der Vater werden Wohnung nehmen in euch, in euren Herzen. Und das ist der Heilige Geist in uns. Also Gott möchte in uns wohnen, Raum einnehmen. Ich habe deshalb da bei Gott noch ein Herz hingetan. Also Gott, dieser Gott von der himmlischen Welt, der möchte in dir und in mir Wohnung nehmen. Das heißt, die geistliche Welt will einen Teil werden von uns und will natürlich auch die Wohnung gestalten und will auch Einfluss nehmen. Ganz ein spannender Gedanke. Das sind mal nur zwei Gedanken eigentlich über Gott. Da könnte man natürlich noch viel darüber erzählen über Gott. Aber es geht ja in jedem Sonntag über Gott oder in der Gemeinde. Aber es ist einfach mal so, Gott ist der Schöpfer und er möchte in uns wohnen. Dann lassen wir den Teufel mal noch kurz aus. Lass uns mal kurz zu den Engeln gehen. Die Bezeichnung Engel wird in der Bibel für alle himmlischen Wesen verwendet, die zur Umgebung Gottes gehören. Also die bilden sozusagen den Hofstaat Gottes in dieser geistlichen Welt. Und wir lesen in der Bibel, da gibt es zum Beispiel die Seraphinengel. Jesaja 6 gibt es diese Gottesschau in diesem Thronsaal. Und dort heißt es, er, also der Thron Gottes, war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphen. Und Seraphen, das bedeutet Lichtwesen, ist auch noch spannend, oder brennende Lichtwesen, ganz genau. Und aus diesen Seraphen wurden dann in der Mythologie auch Drachen, oder? Also diese brennenden Lichtwesen. Und dann gibt es auch die Cherubim-Engel, habt ihr vielleicht auch schon gehört, das sind so die mächtigsten Engel des Himmels. Satan war übrigens auch ein Cherubim-Engel, der ist dann gefallen, hat sich gegen Gott aufgelehnt, aber es war einer dieser mächtigsten Engel. Und Cherubim-Engel lesen wir in der Bibel, ich habe da ganz viele Bibelstellen, ich habe draußen noch ein Skript hingelegt, da dürft ihr euch gerne dann bedienen und auch nachlesen, wo ich das alles her habe. Aber Cherubim-Engel, das sind so die Begleiter der Herrlichkeit Gottes. Die bringen die Herrlichkeit Gottes an Orte. Also Gott reitet eigentlich auf diesen Cherubim-Engel, lesen wir in der Bibel. Da ist zum Beispiel auch, die Cherubim-Engel haben auch in dieser traurigen Geschichte, als die Herrlichkeit Gottes den Tempel in Jerusalem verlassen hat, in Hesekiel lesen wir das, da kamen die Cherubim-Engel, haben die Herrlichkeit Gottes aufgehoben, zum Ölberg getragen und von dort in den Himmel getragen. Also die Herrlichkeit Gottes wurde von den Cherubim-Engeln weggetragen. Cherubim-Engel schützen auch das Heilige. Also sind die Engel mit den Feuerschwertern, die das Paradies bewacht haben. Und dann lesen wir auch noch von ganz vielen anderen Engeln, ganze Engelsheere gibt es in dieser geistlichen Welt. Und die haben Generäle, das ist der Michael, der Gabriel. In den Apokryphen wird auch von Raphael gesprochen. Und das sind so ganz mächtige Engel. Und hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das sind wirklich mächtige Wesen in dieser geistlichen Welt um uns herum. Aber Engel sind nur, Anführungszeichen, Schlusszeichen, sind nur Diener. Also Engel sind keine göttlichen Wesen, die angebetet werden sollen. Gerade in der Esoterik werden ja Engel auch angebetet. Und wenn du das jemals getan hast, da würde ich sehr aufpassen und dich auch loslösen von solchen Dingen. Da weißt du nie, was für eine Art Engel du angebetet hast und mit welchen Engeln du da Kontakt gehabt hast. Die Bibel sagt in weiter, Hebräer 1, 14, alle Engel sind nur Wesen aus der himmlischen Welt, die Gott dienen. Wow. Er sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen er Rettung schenken will. Und ganz wunderschön kommt das zum Ausdruck im Psalm 91, Vers 11. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Also das sind nicht nur so schöne irische Segenssprüche, ja, die Engel Gottes sollen dich behüten und so. Nein, das ist Realität. Um uns herum ist diese geistliche Welt mit Engeln, die uns behüten, die Gott schickt, um uns zu behüten. Ein toller Gedanke. Also das ist Realität gemäß der Bibel. Soweit mal zu den Engeln. Ich möchte mit euch noch kurz den Teufel anschauen. Die Bibel spricht, dass der Teufel der Gegenspieler von Gott ist. 1. Petrus 5,8 sagt er zu uns auch als Gemeinde, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Also wir leben nicht in einem neutralen Universum, Glaubensuniversum oder so, sondern da ist dieser Teufel da und der möchte dich verschlingen. Also der möchte dich vom Weg abbringen, was auch immer das auch bedeutet, werden wir danach noch kurz anschauen. Und wie gesagt, viele Leute glauben ja heute gar nicht mehr an den Teufel. Aber der Punkt ist, dass Jesus Christus selbst die Existenz des Teufels bestätigt. Wir lesen in Johannes 8, 44, er, also der Teufel, er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Der Vater der Lüge. Wir werden später noch ein bisschen mehr zu diesem Wirken von Satan hören, aber die Bibel bestätigt, in dieser geistlichen Welt gibt es einen Teufel. Und dann gibt es noch diese Dämonen. Und es ist noch spannend, im Alten Testament hört man sehr wenig von den Dämonen. Da gibt es einige Stellen, aber grundsätzlich hört man nicht viel. Aber dann war diese Holy Night, oder, was ihr hier aufgehängt habt, diese Weihnachten, da kam die Herrlichkeit Gottes in die sichtbare Welt hinein. Und seitdem Jesus auf dieser Welt war, wurden die Dämonen extrem aktiv. Also da gibt es so viele Geschichten von besessenen Leuten, von kranken Leuten, die mit Dämonen zu tun hatten. Und Jesus hat diese Dämonen ausgetrieben. Aber diese geistliche Welt war in Aufruhr, als die Herrlichkeit Gottes diesen Boden, diese sichtbare Welt betreten hatte. Und Dämonen sind gefallene Engel. Also Engel dienen Gott und Dämonen dienen Satan. Sie dienen nicht Gott, sondern dem Teufel. Und wir haben vorher gelesen, der Teufel ist der Vater der Lüge. Der Vater der Lüge. Und Dämonen sind die Überträger dieser Lügen. Und so glaube ich, habe ich auch einen Kurs angeschaut, so glaube ich, dass so destruktive Gedanken, die wir alle kennen und auch Lügen über uns selbst oder Lügen über Gott, über dass du geliebt bist oder was auch immer, das sind ganz häufig auch dämonische Einflüsse, die an uns herangetragen werden. Wir leben nicht in einem neutralen Universum. Und deshalb lernten wir auch bei Leben in Freiheit gegen den Geist des Minderwerts zum Beispiel zu beten. Ja, Minderwert kommt irgendwo in dein Leben wegen deiner Geschichte, aber die Dämonen und diese teuflische Kraft, die multipliziert das in deinem Leben und macht es groß und holt es immer wieder hervor. Das ist so diese beiden Bereiche, da passiert etwas in deinem Leben und dann kommt der geistliche Bereich, der das groß macht und multipliziert und dich gefangen hält. Und deshalb beten wir auch gegen diesen Geist des Minderwerts oder auch den Geist der Scham oder den Geist des Zornes. Wir leben nicht in einem neutralen Universum. Und die Bibel spricht oft über die Existenz von Dämonen. Zum Beispiel auch, dass Dämonen ganze Gebiete in Besitz nehmen können und dort kämpfen gegen alles Göttliche. Also es ist ein Kampf in dieser himmlischen Welt. Das zeigt uns zum Beispiel eindrücklich das Beispiel bei Daniel. Daniel hat gebetet um Hilfe und Gott hat einen Engel losgeschickt, aber der kam irgendwo einfach nicht an, die Hilfe kam nicht an. Das hat 21 Tage lang gedauert und als dann der Engel verspätet zu Daniel kam, sagte dieser Engel, der Engelfürst des Perserreiches, also der Engelfürst, hier ein hochrangiger Dämon, stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael, das ist so ein General, gell, zur Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. und ihm konnte ich den Kampf gegen den Engelfürsten der Perser überlassen. Ich finde das ganz krass, wenn man solche Geschichten liest, oder? Mhm. Einmal mehr, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Ich glaube, das ist so ein, auch für uns als Gemeinde ist etwas Wichtiges, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächten und Kräfte der geistlichen Welt. Ist der Punkt, wer ist der Stärkste? Gibt es eine Hierarchie in dieser geistlichen Welt? Und da einfach mal, Paulus, er schreibt mit einer ganz, ganz tiefen Gewissheit in Epheser 1, 21. Epheser ist so dieses Kapitel, dieses Buch vom geistlichen Kampf. Und ganz am Anfang sagt er, Jesus Christus steht hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Epheser 1, 21. Nein, das habe ich nicht drin. Aber was das heißt, Jesus Christus? Jesus Christus ist der Sieger in der sichtbaren Welt und auch in der unsichtbaren Welt. Und deshalb habe ich da oben noch eine Krone hingetan. Also Jesus, er ist der Größte in dieser Hierarchie. Er steht über allem. Amen. Und jetzt kommt aber eine spannende Frage. Ich habe gesagt, diese Bereiche überschneiden sich dann. Wo sind wir denn in dieser unsichtbaren Welt? Diese geistliche Welt ist ja ein Teil von uns. Wo stehen wir denn? Epheser 2, 6, dort lesen wir, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt, dieses schon jetzt ist ganz entscheidend, also schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Also nicht erst, wenn wir sterben und dann in der Ewigkeit sind, nein, schon jetzt. Weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Also wir haben einen himmlischen oder einen Platz in dieser himmlischen Welt. Und die Frage ist, wo ist denn dieser Platz? Und in Epheser 2, 2, dort lesen wir, der Mensch ist ganz unten in dieser Hierarchie. Wir lesen, dass wegen unserer Schuld, wegen dem Sündenfall, was dort passiert ist, dass wir ganz unten angekommen sind. Also wir sind gefallen ganz nach unten. Und Epheser 2, 2, dort lesen wir, dass Satan und seine bösen Geister das Leben aller Menschen steht dort, die Gott nicht kennen, beherrschen. Also alle Menschen, nicht ein neutrales Universum, alle Menschen, die nicht glauben, die stehen auf der untersten Stufe dieser Hierarchie. Die sind gefangen, die können nicht anders leben, die leben ihr Leben so, wie sie beeinflusst werden von der geistlichen Welt. Sündenfall, der Mensch ist ganz nach unten gefallen. Aber das Evangelium von Jesus Christus sagt uns aber auch, dass Jesus Christus ja für unsere Schuld, weswegen wir gefallen sind, ist er gestorben. Und wer das glaubt, der wird ein Kind Gottes, Johannes 1, 12. Wer das annimmt, der bekommt den Heiligen Geist und er bekommt das Recht, einen Sohn oder eine Tochter des Königs zu werden. Und dann die gläubigen Leute, die stehen direkt unter Gott als Kinder Gottes, Kinder des Königs. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, den ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Das ist unser Platz in der himmlischen Welt. Wir, die Gläubigen, wir stehen in der Hierarchie gerade unter Gott, unserem Vater, und somit oberhalb von Satan und seinen Dämonen. Stell dir vor, du gehst morgen arbeiten mit diesem Bild im Kopf. Hey, ich stehe über dem, ich stehe über diesen bösen Einflüssen. Ich bin ein Kind des Königs. Nimm dieses Bild mit. Und wichtig, das heißt nicht, dass gläubige Menschen bessere Menschen sind. Es heißt nur, dass Jesus uns frei gemacht hat von der Herrschaft von Satan und seinen Dämonen und uns beruft in ein Leben in Freiheit. Und aufgrund von dieser Tabelle eigentlich ist es auch klar, warum Paulus sagt, dort wo der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit. Ja, wo Gott in ein Leben kommt, der ist frei, der kommt hoch in die Hierarchie und ist frei von Teufel und Dämonen. Dort, wo der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit. Und Jesus sagt dann in Lukas 10, 19, dass es Auswirkungen hat. Er sagt zu seinen Jüngern und auch zu uns, die, die wir Jesus nachfolgen, Lukas 10, 19, es ist wahr. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Schlangen und Skorpione, ein Bild auch für dämonische Einflüsse. Und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Und nichts wird euch schaden können. Also Jesus hat uns Vollmacht gegeben. Ich weiß nicht, was du unter Vollmacht verstehst. Als ich in Moldawien war, da mussten wir immer so eine Vollmacht ausstellen, dass jemand anders mein Auto fahren durfte. Also mit dieser Vollmacht hattest du das Recht, das Auto von jemand anderem zu fahren. Aber du musst dann diese Vollmacht auch ausnützen, oder? Wenn du das nicht fährst, dann hat es auch keinen Einfluss. Und Jesus hat uns Vollmacht gegeben. Aber ich glaube, wir müssen auch lernen, diese Vollmacht auszuüben. Diese Vollmacht, die Jesus uns gegeben hat. Und das ist ja so grundsätzlich, das ist nicht nur jetzt mit dämonischen Sachen oder so zu tun, sondern grundsätzlich hat Jesus uns Vollmacht gegeben. Und ich habe das so erlebt vor 2 Wochen, da hat meine Tochter mit ihren Schulkolleginnen, haben sie die Päckli-Aktion von Leo, haben sie in der Schule initiiert. Und die haben da am Freitagabend, haben sie einen großen Event geplant, das ganze Dorf sollte kommen und diese Päckli zusammentragen, war eine tolle Sache. Und dann hat der Wetterbericht ganz viel Regen gemeldet. Und meine Tochter, die hat ja gebetet dafür. Sie hat sogar gebetet, dass es nicht regnet, aber die Regenwolke war da auf dem Radar und es hatte wirklich ganz schlimm ausgesehen. Und da plötzlich kam mir so dieser Gedanke, ja, ich predige über Vollmacht, oder? Und da kam so dieser Gedanke, wir könnten ja beten, dass eben diese Regenwolke nicht regnet. Und versteht ihr, da kommen dann diese Gedanken, ja, okay, wir können jetzt beten, aber wenn Gott das Gebet nicht erhört, was denkt denn meine Tochter von Gott? Kennt ihr vielleicht solche Gedanken? Wie viele Gebete wurden nicht gebetet aus Angst, dass Gott nicht antwortet? Und ich habe dann da einfach allen Mut zusammengenommen. Ich habe gedacht, wir brauchen noch ein gutes Beispiel für die Predigt. Ja. Aber ich habe dann die Kinder nach dem Essen, habe ich meine ganze Familie zusammengerufen und ich habe dann gesagt, weißt du, Jesus hat den Sturm gestillt, oder? Und so wollen wir jetzt diesen Wolken befehlen, dass sie nicht regnen dürfen. Und wir haben da so in dieser, weißt du, ich bin auch nicht der Profi in dieser geistlichen Welt, wie man sich da bewegt, aber ich habe dann da einfach mal mit ihnen, habe ich die Hände hoch und diesen Wolken befohlen, in Jesu Namen, dass sie nicht regnen dürfen, dass sie sich verziehen müssen, oder? Einfach mal so ausprobiert. Ich glaube, wir müssen auch Sachen ausprobieren. Und dann ganz, ganz toll, ich will euch ein Bild zeigen, jetzt sieht man es nicht so gut, aber das ist blauer Himmel. Da müsste es eigentlich regnen. Das war am Abend, als diese Päckli-Aktion stattfand. Und dann, da hat es noch Musik dazu eigentlich. Genau, da seht ihr diese Päckli. Es sollte eigentlich regnen hier. Und es war ein wirkliches Volksfest. Und als das letzte Päck, als wir zugetan haben, dann hat es angefangen zu regnen. Also für mich und meine Kinder und meine ganze Familie war es ein unglaubliches Erlebnis. Und das Wetter hat wirklich Regen angezeigt. Der Punkt ist, am Abend habe ich dann gedacht, ja, das war Zufall. Kennt ihr das? Also das ist, da macht Jesus irgendetwas und dann kommt Satan und will das sofort wieder klein machen. Und ich weiß nicht, vielleicht denkst du das jetzt in diesem Moment auch gerade, oder? Das ist so cool, aber das funktioniert bei mir nicht. Das erlebe ich nicht, solche Dinge. Und dann glaube ich, dass du gerade in diesem Moment diesen geistlichen Kampf erlebst. Wir haben gehört, dass Satan der Vater der Lüge ist. Und der Name aus dem Urtext heißt auch Diabolos, also der Durcheinanderwerfen. Weißt du, das ist seine Taktik, das ist diese Hierarchie, aber er möchte diese Hierarchie immer wieder durcheinanderwerfen. Er sagt zu dir, du bist ein Versager, du bist sicher nicht da oben. Oder er sagt dir, diese Sünde, die du getan hast, die vergibt dir Gott niemals. Oder Gott hat doch dir keine Vollmacht gegeben. Wer bin ich denn schon? Und am Schluss gibt es immer wieder solche Zweifel. Und ich hatte auch, ganz ehrlich, ich hatte in diesem Jahr manchmal auch oft Zweifel, da bin ich eigentlich am richtigen Ort. Und dann kam diese Prophetie bei Leben in Freiheit, haben mir diese Leute, die mich nicht kennen, haben mir zugesprochen, Gott sagt dir, dass du am richtigen Ort bist. Und ich, wow, so cool, oder? Und dann gleichzeitig kam dieser Gedanke, ja, Gott hat einfach verwarnt mit mir und ermutigt mich jetzt so, oder? Mit diesen guten Worten, oder? Aber steht ihr, eigentlich kam diese Stimme und sagt, Gott lügt. Also eigentlich bin ich nicht am richtigen Ort, er möchte mich einfach ermutigen. Oder? Ganz krass, wie diese geistliche Welt unsere Gedanken auch einnehmen möchte. Und ich glaube, dass Lügen solcher Arten bestimmen ganz häufig unser Handeln und lähmen uns in unserem Alltag, im Familienleben, im Glaubensleben, in der Gemeinde. Das Ziel von Satan ist, dich und mich klein zu halten, oder? Dass wir diese dass wir nicht Kinder Gottes sind, also sind schon, aber dass wir das nicht ausleben, damit wir Gottes Reich nicht vorwärts treiben können. Ich stelle mir das immer so vor, er ist so unter uns, eigentlich, das weiß er, aber er wirft so Enterhaken hoch, oder? Und er möchte uns runterziehen. Genau. Das ist jetzt kein Angriff, das ist ganz natürlich. Genau. Aber er möchte uns so runterziehen. Und ganz ehrlich, ganz häufig schafft er das doch auch. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und ich glaube, wir können es uns nicht leisten, diesen Kampf zu ignorieren, liebe Gemeinde. Vor 2 Wochen fiel meine Frau und mir auf, dass es so viel Unfrieden in unserer Familie gibt, dass es so viel Kämpfe gibt in unserer Familie. Und wir haben dann die Kinder zusammengerufen und haben dann so, sie lieben Pferde. Und dann haben wir ein Bild ausgedruckt mit Pferden und die Zügel, oder, die man jetzt anziehen muss. Wir haben gesagt, jetzt müssen wir die Zügel anziehen. Und wir haben dann so Regeln aufgestellt, was ab jetzt anders sein muss. Aber ganz ehrlich, die Atmosphäre hat sich überhaupt nicht verändert. Die Regeln haben irgendwo alles noch schlimmer gemacht und es hat nicht geholfen. Und dann kam mir eben in den Sinn, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Also wir kämpfen, unser Kampf ist nicht in erster Linie gegen unsere Kinder, die jetzt irgendwo eine schlechte Phase haben und so, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Und wir haben dann so im Namen Jesu, also es ist eben die Vollmacht, oder seinen Namen, in seinem Namen, haben wir so diesem Einfluss des Bösen, also diesem Geist des Streites oder was auch immer, haben wir geboten und wir haben Frieden Gottes proklamiert. Und ich kann euch sagen, ab diesem Moment hat sich die Atmosphäre verändert bei uns zu Hause. Dann zurückbleiben so diese natürliche Streit, die Kinder haben. Oder in der natürlichen Welt gibt es auch Streit. Aber es war nicht mehr so dieses Böse, dieses Egoistische, es hat irgendwo die Atmosphäre verändert. Wir leben in einer Welt, die 2 Bereiche hat und wir leben in beiden von ihnen. Und deshalb glaube ich auch, dass wir müssen lernen, folgende Fragen zu stellen, wir als Christen. Ja, ist meine schlechte Laune einfach etwas, das einfach nur so passiert? Oder ist da jemand oder etwas, das mich immer wieder herunterzieht? Ist diese Spannung in der Beziehung natürlich? Ich hatte diese Woche ein schwieriges Gespräch mit jemandem und das war natürlich schwierig, oder? Aber dann habe ich dieses Gespräch über Tage verfolgt und mich runtergezogen. Da war dieses natürliche Gespräch, oder? Aber dann kam dieser geistliche Einfluss, das mich so runtergezogen hat. Und ich habe dann das auch in Jesu Namen habe ich gesagt, ja, das ist schwierig, aber das soll mich jetzt nicht mehr so runterziehen. Und es kam Frieden wieder zurück in mein Herz und ich kann das ganz anders jetzt anschauen. Ist ein ständiger Mangel an Lebensfreude nur auf die Persönlichkeit zurückzuführen oder hat das auch eine geistliche Komponente drin? Und jetzt ganz wichtig, ist mein Desinteresse an geistlichen Dingen natürlich, dass es mich so angurgelt, die Bibel zu lesen oder so? Ja, Satan hat keine Freude, wenn wir die Bibel lesen zum Beispiel. Sind Süchte und Zwänge einfach nur da, weil ich schwach bin oder hält mich da etwas gefangen? Und wer redet mir immer diesen Minderwert ein? Hey, ich bin doch ein Kind des Königs. Wer sagt mir dann immer, dass ich so schlecht bin? Warum habe ich so Angst, über Jesus zu sprechen, an meinem Arbeitsplatz, in der Schule, wo auch immer? Wer hält mich da klein oder woher kommt meine Angst, laut zu beten und so weiter? Ich glaube, wir dürfen mutig für solche oder eben auch gegen solche Dinge beten in der Vollmacht von Jesus, das heißt in seinem Namen. Lass uns da mutig sein und das auch in Betracht ziehen, dass es diesen anderen Bereich auch noch gibt. Die Frage ist, wie können wir lernen? Am Anfang habe ich gesagt, wir haben gelernt, in der natürlichen Welt uns zu bewegen. Wie können wir lernen, uns in dieser geistlichen Welt zu bewegen? Erster Punkt. Ich habe drei Punkte zum Schluss. Erster Punkt. Es braucht eine Bereitschaft dazu. Es braucht deine Bereitschaft, von deiner Seite her den Platz in der unsichtbaren Welt einzunehmen. Ja, Herr, ich will diesen Platz einnehmen und ausfüllen. Und ich möchte vielleicht auch Ängste auf die Seite stellen. Ängste auch gegenüber, was passiert, wenn der Heilige Geist mehr Raum kriegt oder was passiert denn, was auch immer. Ich glaube, wir dürfen diese Ängste auf die Seite stellen und einfach diese Bereitschaft haben. Und dann der zweite Punkt ist, dass wir uns immer wieder neu erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Der Punkt ist, wenn wir mehr in der geistlichen Welt uns bewegen möchten, dann müssen wir der geistlichen Welt in uns mehr Raum geben. Das heißt, wir müssen geistlicher werden. Also nicht geistlich im Sinn von moralisch besseren Christen, oder? Das müssen wir nicht. Aber wir müssen geistlicher werden. Und die Bibel sagt, dass alle, die an Jesus Christus glauben, die haben den Heiligen Geist erhalten. Punkt, oder? Aber die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die funktioniert eben nicht so, wie wenn ich ein Glas befülle. Ich glaube, wir haben oft so diese Vorstellung, wir werden Christ, das ist unser Gefäß, und dann kommt der Heilige Geist und er erfüllt uns. Und dann sind wir so voll. Ich glaube, das ist oft so das Verständnis von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber der Punkt ist, die Flüssigkeit kann ja das Glas nicht ausdehnen, weil das Gefäß starr ist. Da hat es genau so viel Platz. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist mit einem Ballon vergleichen, oder ich habe diesen Ballon und ich fülle den mal, jetzt hat es da Luft drin, jetzt hat es vielleicht etwa gleich viel wie im Glas Wasser drin, aber da hat es noch mehr Platz, da kann sich ausdehnen. Dem kann man mehr Raum geben. Und es füllt sich immer mehr und nimmt immer mehr Raum ein. Und ich glaube, dass das auch so das Bild ist von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dieses kontinuierliche Gefülltwerden mit dem Heiligen Geist, das deckt sich auch mit der Bibel. Wenn wir dem Heiligen Geist immer mehr Raum geben in uns, dann wird auch das Fassungsvermögen, Gottes übernatürliche Kraft in unserem Leben zu erfahren und auszuüben, zunehmen. Und ich glaube, wir dürfen Gott bitten, dass er uns mehr von seinem Geist gibt. Sprich, dass wir mehr Raum geben dem Heiligen Geist, dass wir ihm erlauben zu sprechen, dass wir ihm erlauben, mit uns und durch uns zu wirken. Und wir dürfen ihn bitten, dass er uns führt und leitet. So geben wir der geistlichen Welt mehr Raum. Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und der dritte Punkt, wir dürfen beten, Herr, öffne uns die Augen, nimm uns den Nebel weg. Wir sind so aufgeklärte Leute. Oder? Herr, nimm uns den Nebel weg. Wir dürfen Gott bitten, unsere Augen zu öffnen für die geistliche Realität. Wie bei Elisa, diese Geschichte kennt ihr vielleicht, da ist ein riesiges Heer ausgerückt, um ihn zu verhaften und zu töten, den großen Propheten. Und das Heer hat in der Nacht das Dorf von Elisa umstellt und sein Diener von Elisa, das war der Gehasi, der ist am Morgen aufgestanden, aus dem Haus getreten und die Stadt war umgeben von den feindlichen Truppen. Und er hat gesagt, Elisa, was sollen wir tun? Rief er in Panik. Menschlich gesehen war alles vorbei. Gehasi hat nur die aktuelle Situation und seine beschränkten Möglichkeiten und sein Unvermögen in dieser sichtbaren Welt gesehen. Da frage ich auch uns, wie oft reagieren wir im Angesicht unserer Feinde, unserer Herausforderung, die uns bedrohen und auch unsere Freiheit beschneiden, wie oft reagieren wir so, als ob es keinen König gibt, der auf dem Thron sitzt und wir seine Kinder sind. Elisa hatte eine andere Sicht und so war seine Reaktion ganz anders auf dieselbe Situation. Elisa sagte, hab keine Angst, sagte Elisa, 2. Könige 6, 16 und folgende. Elisa sagte dies nicht, weil er à la James Bond nun einen Rettungsplan im Sack hatte oder so. Nein, aber Elisa sah nicht nur die Realität in der sichtbaren Welt, sondern er erhob seinen Blick und sah eine andere Realität noch. Elisa sagte, hab keine Angst, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und er betete, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Und da öffnete der Herr dem Diener die Augen. Und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Halleluja. Ich finde es einfach krass, was um uns herum offenbar abgeht und geschieht. Und ich möchte beten, Herr, öffne auch mir die Augen mehr für das. Öffne mir für das, was du im Unsichtbaren tust. Was, wenn wir mehr anfangen würden, mit Jesus zu regieren als Kinder Gottes? Was, wenn wir unsere Vollmacht auf Schlangen und Skorpione zu treten, wenn wir das mehr ausüben würden? Was würde passieren? Ich möchte mehr davon erleben. Ich möchte lernen, was es bedeutet, auch in dieser geistlichen Welt sich zu bewegen. Und so auch mehr zu erleben, wie Jesus mit seiner Vollmacht und seiner Kraft in meinem Leben Dinge bewirkt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest, jetzt in diesem Moment, Jesus. Öffne uns für das, was du uns zeigen möchtest, auch jetzt in der Zeit des Lobpreises, in der Zeit des Abendmahls, Jesus. Danke dir dafür. Und ich danke dir, dass du uns Vollmacht gegeben hast, Jesus. Und du siehst, wo wir irgendwo schwach geworden sind. Du siehst auch, wo Dinge uns daran hindern, in diese Stellung hineinzukommen. Und ich bitte dich, dass wir uns auch heute loslösen dürfen von all diesen Enterhaken von Satan, die uns herunterziehen und uns schlecht machen. Jesus, ich bitte dich, dass wir diese Stellung heute neu einnehmen dürfen, Kinder Gottes. Und dass wir in dieser Vollmacht, die du uns gegeben hast, auch leben dürfen. Danke dir, dass du jetzt da bist. Begegne du uns, Jesus. Amen.